Dankeschön. Ja, heute gehen wir in die Innereien mal von Two Loops und Overlapping Divergencies in Phi hoch 4 Theorie. Da wird man mal sehen, wie das an einem konkreten Beispiel in dimensionaler Regularisierung funktioniert. Jetzt haben wir nur noch Trümmerkreide. Ja, okay, dann fangen wir mal an. Letztes Mal haben wir da ja habe ich ja die Gamma-Funktion euch da hingeknallt und ich glaube, diese ganzen Beweise, die kann man gut im Skript lesen. Was ich heute machen wollte, ist, wir haben ja schon letztes Mal diesen One-Loop, der ist ja relativ harmlos noch, wenn man diese Maschinerie erstmal hat. Weil das eigentliche Problem ist, wenn man höhere Diagramme höherer Ordnung hat, dass man dann Unterdivergenzen hat, also Subdiagramme innerhalb von einem größeren Diagramm, die divergieren. Und naja, das Wunder ist, es funktioniert, auch wenn das erstmal sehr kompliziert aussieht. Und ich glaube, man sieht es an so einem nicht-trivialen Beispiel ganz gut. Also wie das funktioniert. Also Renormalization. Wir machen mal komplett die Order Lambda Quadrat. Also, ach so, ich kann ja, ich schreibe auch Deutsch. Ja, also Renormierung der Phi hoch 4 Theorie zur Ordnung Lambda Quadrat. Und naja, wie man sich denken kann, man muss das halt iterativ machen. Also man braucht erstmal One Loop. Also man kann entweder eine H-Quer-Entwicklung machen, dann zählt man die Loops, oder man macht eine Lambda-Entwicklung nach der Kopplung. Das ist auch bei der Phi hoch 4-Theorie mehr oder weniger das Gleiche. Aber gut, bei One-Loop hat man halt also iteratives Verfahren. Ordnung für Ordnung in Potenzen von Lambda oder H-Quer. Und wenn man H-Quer sorgfältig zählt, also wenn man überall wieder H-Quer reinschreibt, dann sieht man, das entspricht der Anzahl von Schleifen in Feynman-Diagrammen. Ja, wie man gleich sieht, die Feynman-Diagramme sind nicht nur eine unglaubliche Abkürzung, um diese ganzen Ausdrücke hinzuschreiben. Ja, wenn man das wirklich ausrechnen will über dieses Funktional, dann merkt man, das ist relativ mühsam, wenn auch trivial. Aber ist halt viel Arbeit, kann man automatisieren. Ja, aber egal. Also Feynman-Diagramme sind erstmal eine super Abkürzung, man muss halt aufpassen, dass man alle Diagramme hinmalt, die es gibt. Und man muss diese Zählfaktoren richtig hinkriegen. Das ist da die Hauptschwierigkeit. Und ja, also machen wir das mal ganz systematisch. Also fangen wir mal an mit einer Schleife. Ja, also die divergenten Diagramme sind immer Loop-Diagramme. Und wir haben ja auch letztes Mal gelernt, was wir renormieren müssen, ist die effektive Wirkung, also die amputierten Einteilchen irreduziblen Diagramme. Also da sieht man das, und das ist das Schöne, man hat dann so einen Baukasten, man kann sich die Feynman-Diagramme aus irgendwelchen einfacheren Blöcken zusammenbasteln. Das ist eigentlich die Magie auch von Feynman-Diagrammen. Nur, wie gesagt, immer die kombinatorischen Faktoren. Ja, und dann haben wir gelernt, also naiv gezählt sind die Vakuumdiagramme, weil die interessieren uns nicht. Also die sind die 2-Punkt- und die 4-Punkt-Funktionen, Vertexfunktionen, also die Selbstenergien und der 4-Punkt, die eigentliche 4-Punkt-Vertexfunktion, also die Einteilchen irreduzible amputierten Diagramme mit 4 äußeren Beinchen. Also die sind divergent. Ja, und hoffentlich sind alle anderen konvergent, wie es die naive Zählweise suggeriert. Ja, und jetzt wollen wir es mal systematisch machen. Wir gucken uns also diese divergenten Teile an. Das ist einmal, den hatten wir gleich am Anfang, das ist einmal ein Beitrag zur Selbstenergie. Die Selbstenergie hat immer ein Minus I vorne und ich mache hier 1, das soll für diese eine Schleife stehen und das ist natürlich dieses Ding hier. Das hatten wir jetzt schon mehrfach. Und naja, vielleicht führe ich es, ich habe es mir gestern nochmal überlegt. Also was hat man da, um diese Geschichte zu zählen? Also man hat einen Vertex und 2 äußere Punkte. Und ja gut, der Vertex, der steht für, also ich bin immer dafür, man schreibt alle Faktoren aus dem Lagrangeschen hin. Also in unserem Fall I Lambda über 4 Fakultät. Und na, man muss sich das vorstellen, das entsteht ja durch Ableitung von diesen, also man hat ja solche Dinger hier gehabt. Ja, wobei das hier, das war der Propagator hier und das waren die Js. Da, J. Und diese Dinger standen für Raumzeitpunkte und natürlich schreiben wir alles gleich im Impulsraum auf dann. Ja, und dann sieht man halt, hier brauche ich 6 solche Js, um zu differenzieren. Und dann soll ja was übrig bleiben für J gleich 0, also brauche ich genau 6 von den Schleifen, von diesen Hanteln hier. Und ja gut, und jetzt muss ich nur zählen, auf wie viele Arten ich das jeweils ableiten kann. Also ich muss erstmal nach den äußeren Punkten hier ableiten. Und ja gut, und ich weiß, dass ich will genau diese Topologie, also genau dieses Diagramm haben. Also weiß ich, 4 Stück kommen von einem Vertex und 2 kommen halt von den äußeren Punkten. Also mache ich erstmal die äußeren Punkte. Und ja gut, das heißt, ich leite, jetzt habe ich hier halt noch 2 Kopien von denen. Ja, und ich ja, wie ist das jetzt? Jetzt nehme ich mal den einen Punkt hier und ja, da habe ich ja, ich müsste mir auch noch den hier hinmalen. Also es ist einfacher, sich das mit Kontraktionen im Wick-Theorem vorzustellen. Also auf wie viele Arten kann ich diese Punkte kontrahieren jeweils, um diese Topologie zu kriegen. Und ja, also wenn ich jetzt nach dem ersten äußeren Punkt ableite, dann wirkt es auf jedes von denen und ja, am Ende soll es hier enden, also habe ich hier, von hier nach hier habe ich schon mal 4 Möglichkeiten, das zu machen. Also Dann, zweiter Punkt, 3, weil ich ja 3 Beinchen habe. Und ja, jetzt bleibt mir nichts übrig, ich muss die verbinden. Also habe ich das, also kriege ich einen Zählfaktor minus i Lambda halbe. Den male ich jetzt auch hier hin. Dann hier läuft ein Loop um. Schreibe ich gleich in dimensionaler Regularisierung hin. Und dann habe ich einen Propagator, aber ich möchte das schreiben in dieser Form, dass man ein leichtes Spiel hat bei der Wick-Rotation. Das ist jetzt bei dem Diagramm eigentlich wurscht. Und das i0 plus, das soll mal in dem m-Quadrat drin sein. Ja, das hier ist der Propagator mit einem i verziert, aber umgedreht geschrieben wie sonst, damit man da mal wickrotiert, kriegt man hier dann halt ein schönes m-Quadrat plus l-Quadrat. Aber wickrotiert haben wir ja schon ein für alle Mal. Das ist jetzt dieses Blatt, was ich verteilt habe aus dem Skript. Jetzt brauchen wir diese Formel C8. Ja, und die ist auch noch besonders einfach für Q gleich 0. Und ja, was kriege ich denn da raus? Also das nenne ich jetzt auch mal erst regularisiert. Also das ist erstmal Sigma Reg. Regularisierungsparameter ist D, beziehungsweise 2 Omega und das ist 4 minus 2 Epsilon. Wenn wir die Notation haben. Und ja, jetzt wenn ich das alles zusammenfasse und dann diese Formel C8 anwende, dann kommt da raus Sigma Reg, also das i auch noch dahin gebracht und dann kommt ein i aus der Formel und dann hat man was Reelles übrig zum Glück. Jetzt sieht man, ach so, das habe ich vergessen. Ich wollte natürlich auch diese Sache mit der Dimension. Ja, damit mein Lambda immer dieselbe Dimension hat, nämlich 1. Ja, ist dimensionslos in 4 Dimensionen. Und da sieht man, wozu das gut ist. Man hat also jetzt hier sowas, das hängt von diesem Regularisierungsparameter Epsilon ab. Und da steht jetzt eine dimensionslose Größe drin. Ist klar, für Epsilon gegen 0 kriege ich hier Gamma von minus 1 und das ist gerade ein Pol. Also, was machen wir? Wir machen diese Laurent-Entwicklung, die steht auch da auf dem Blatt, hoffe ich, ja. Das ist diese Formel C14. Ich interessiere mich halt nur für die Diagramme bis zur Ordnung Epsilon hoch 0. Ja, und jetzt sieht man, warum man unbedingt diese Skala hier braucht, diese Renormierungsskala. Die kommen so ein bisschen unphysikalisch in der dimensionalen Regularisierung rein, aber die braucht man hier an der Stelle spätestens. Weil sonst hätte ich da plötzlich eine dimensionsbehaftete Größe im Log und das macht einfach keinen Sinn. Ja, und der Rest, der geht halt wie Epsilon. Der interessiert aber gar nicht. Und naja, jetzt will ich mal, jetzt machen wir Minimal Subtraction, nennt sich das. Ja, also jetzt habe ich das Ding regularisiert, also jetzt habe ich hier einen sinnvollen Ausdruck. Natürlich will ich am Ende zur Physik zurück und Epsilon gegen 0 gehen lassen, dann muss ich mindestens diesen Polterm abziehen. Und das kann ich auch, hier fehlt ein m Quadrat. Das kann ich auch, weil das ist ja einfach eine Konstante. Und naja, so eine Selbstenergie, das ist halt ein Beitrag im Lagrangeschen zur Masse, zum Massenquadratterm. Also führe ich einen Massencounterterm ein. Und wie ich den wähle, ist eigentlich sehr willkürlich. Also ob ich jetzt nur den, ich muss halt nur diesen Teil auf jeden Fall abziehen. Und mehr mache ich auch mal nicht. Dann werden wir gleich sehen, dass das... ja, und wie ich den endlichen Anteil wähle, ob der von der Masse abhängt, also m soll ja die physikalische oder soll die endliche renormierte Masse sein, also ob die von m abhängt oder nicht, das kann ich hier entscheiden, indem ich das Renormierungsschema wähle. Jetzt wählen wir mal Minimal Subtraction Scheme. Kommen dann nächstes Mal drauf zurück, dass natürlich die Physik nicht von dieser Wahl abhängen darf. Ja, das ist also der Inhalt von der... Ja, und das ist der Inhalt von der Renormierungsgruppengleichung, dass also die S-Matrix-Elemente am Schluss, wenn ich es exakt ausrechnen könnte, am Schluss nicht abhängen von der Wahl des Renormierungsschemas in der Störungstheorie, natürlich immer nur in der Ordnung, in der ich die Rechnung gemacht habe. Ja, und dieses Minimal Subtraction Scheme, das entspricht der Vorschrift, dass man genau diese divergente, also für Epsilon gegen 0 natürlich, Poltherme ab. Und was ich halt sehen muss, ist, dass diese Terme die Form haben, die schon im Lagrangeschen da ist. Und das ist hier sicher der Fall, weil das ist eine Konstante. Ja, und diesen Massencounterterm, ja, das Sigma Rec, das ist ein Beitrag zu minus dem Massenquadrat. Also, oder ich schreibe es so rum, Sigma Ren das Sigma ist natürlich ein Beitrag zum Massenquadrat, ne, weil ich habe ja, das ist das Minus I hier. Ne? Ja, weil im Lagrangeschen steht Minus M Quadrat, Phi Quadrat, also in den Regeln, weil ein I von diesem Pfadintegral dazu kommt, ist das Minus I, ist das Vorzeichen bestimmt halt, dass es ein Beitrag zur Massenquadrat ist. In dem Fall habe ich nur einen Massenterm, weil das halt konstant ist. Ja, und das Delta M Quadrat, das wähle ich halt jetzt entsprechend, dass der Term weg ist. Ja, und das müssen wir uns merken, den müssen wir uns aufheben für gleich. Ist nur Lambda, ja. Das wäre fatal sonst, ja. Und 1 durch Epsilon natürlich. Also den merken wir uns. Und... ja, was ich alles, also das ist ja dann der Lagrangeschen. Also der nackte Lagrangeschen, der ist jetzt dieser ursprüngliche mit den endlichen Und ein Counterterm Lagrangeschen, der hoffentlich genauso aussieht, der hat nur hier noch einen Faktor davor. Der heißt Z, aus irgendeinem Grund ist die Wellenfunktionsrenormierung heißt die Z. Ja, das ist eine Wellenfunktionsrenormierung, weil ich kann natürlich 1 plus Delta Z Wurzel kann ich das Phi skalieren und dann bin ich wieder bei dem ursprünglichen. Also das ist ein Beitrag zur Normierung der Wellenfunktion und das wäre ein Beitrag zur Selbstenergie, der wie p Quadrat geht, weil d mü gibt natürlich ein p Quadrat. Haben wir hier nicht, weil der Tetpol halt konstant ist, wegen Translationsinvarianz. Dann habe ich ein, ich schreibe das jetzt salopp mal so, kann das noch ein bisschen subtiler machen, aber das für heute reicht das so. Also ich habe einen Massencounterterm und natürlich einen kopplungskonstanten Counterterm. Ja, und ich kann natürlich alles in den Barefields schreiben und ja, dann sehe ich, das ist derselbe Lagrangeschen halt mit anderen Konstanten davor. Ja. Aber ich will halt diese Counterterm-Renormierung machen, die finde ich intuitiver, weil man immer mit endlichen Größen hantiert. Okay, also jetzt haben wir den Massen-Counterterm in One-Loop-Ordnung. Den habe ich Delta M1 genannt, damit man sieht, das ist der Beitrag zur One-Loop-Ordnung. Dann, was ich dann auch brauche, ist auch der Vierpunkt. Der ist aber jetzt schon, dass der One-Loop in der Ordnung Lambda Quadrat, also I Gamma 4 One-Loop, der besteht aus 3 Diagrammen, die zum Glück alle dasselbe sind, bis auf Permutationen von äußeren Beinchen. Und ich mach mal Pfeilchen dran, P1. Ja, das ist eine Möglichkeit und dann gibt es halt noch 2 Diagramme, die sehen gleich aus, nur sind Beinchen vertauscht. Also das muss man immer haben, bosonisch. Dieser Vertex muss total symmetrisch sein gegen Vertauschungen der Teilchen, also muss ich hier alle möglichen Kombinationen hinschreiben. Ja, da habe ich den hier, P1, P3, ups, P2, P4. Und dann noch einen, der ist ein bisschen blöd zu malen, wenn man das, also das ist hier sowas. Ja, wenn die immer am selben, oder man malt sie so und macht die Beschriftung halt. Also da hängt jetzt P1 und P4 am selben Punkt und hier P3 und P2 und P3. Ja, und das kann ich offensichtlich schreiben als, also hier, das hängt nur von, hier läuft ein Loop um und hier ist, ich lasse den Loop so rumlaufen und dann ist hier L plus P1 plus P2 und dann ist das Ganze Lorentz-invariant, also wird das Ding nur von P1 plus P2 Quadrat abhängen. Also das ist eine Funktion, die nenne ich minus I A von S, wobei S diese Mandelstammvariable ist, also das ist der S-Kanal. Dieses Diagramms, das hier ist der T-Kanal, ja, weil dann läuft hier dann läuft hier L minus P1 plus P3 um. Ja, immer Energieimpulserhaltung. Dann ist das P, ist das eine Funktion von P1 minus P3 im Quadrat. Und das ist eine Funktion von U. Ja, und dann ist das ganze Ding hier, dieser ganze Vierpunkt-Vertex ist symmetrisch unter Vertauschung der Teilchen. Ein- und auslaufen, das ist halt Bose. Ja, und das A braucht natürlich nur das A ausrechnen. Ja, und dann ist halt der Witz, dass der, das gibt mir dann halt gerade den Kopplungskonstanten Counterterm. Und das hatten wir ja letztes Mal auch schon ausgerechnet. Also das ist wenn ich alle Faktoren sortiere, dann ist das folgendes: Lambda Quadrat. Halbe Zählfaktor ist wieder ein halb. Dann diese Skala hier, diese Massenskala. Dann habe ich hier d hoch dl durch 2 pi hoch d. Kann ich wieder nicht rechnen. Also hier kommt P1 rein und P3 raus. Das ist ja wahr. Ja. Genau, und das Ding nenne ich jetzt auch P, sonst ist es immer so viel zu schreiben. Also d hoch dl, 2 pi hoch d. Und dann habe ich hier zwei Propagatoren. Die i's habe ich alle schon verarbeitet. Wie gesagt, die i0 Plusse, die sind alle im m-Quadrat versteckt. Und naja, jetzt will ich wieder meine Standardformeln anwenden und da gibt es dieses Feynman-Parameter-Integral, das ist auf der nächsten Seite. Ja, die allererste Formel, das kann ich hier auch recht gefahrlos machen, weil man muss aufpassen, wenn man, es kann passieren, dass man Divergenzen weg, also irgendwie versteckt, weil dann können diese Parameterintegrale, wenn man die Impulsintegrale gemacht hat, die können auch noch divergieren. Also wenn man nicht aufpasst, kann das auch böse Folgen haben. Jetzt, weil in dimensionaler Regularisierung stelle ich mir vor, das ist eine alles wohl definierte Integrale, also kann ich auch das Parameterintegral mit dem Impulsintegral vertauschen. Das mache ich auch einfach naiv. Ja, und was dann übrig bleibt, ist erstmal von der Formel her, das hier, das kann ich umschreiben, indem ich das hier ausmultipliziere und vereinfache. Da ist das i, das kommt von hier da hoch und dann μ hoch 2 Epsilon durch 2. Ja, und jetzt schreibe ich das um. Also einfach das da ausxen und ein bisschen zusammenfassen. Dann kommt man auf das hier, m² minus l plus xp² minus p² x1 minus x im Quadrat. Und jetzt, naja, jetzt wieder das Argument, wenn ich das d jetzt kleiner gleich 3 ist, ist das Ganze ein wunderschönes konvergentes Integral. Also darf ich auch einfach die Integrationsvariable shiften. Ja, bezüglich L ist, das ist natürlich L', bezüglich L ist P eine Konstante, also ist das dl gleich dl'. Also ist das ganze Ding, ich glaube, ich brauche es nicht aus x. Ja, ich kann einfach sagen, ich kann einfach das xp hier wegmachen. Ja, so, und dann kann ich wieder meine Formel anwenden. Diese erste ist das, glaube ich, da die C8. Ja, und was ich dann kriege, ist ja, Laurent-Entwicklung wieder gemacht. Also, ach so, ja, ich schreibe es nochmal an. Also, das ist dann jetzt mu hoch 2 Epsilon wieder hinschreiben. Dann habe ich hier ja, ein I mit dem I verheiratet, gibt das Minus. Und dann habe ich hier ein Gamma von Epsilon x mal 1 minus x p Quadrat hoch Epsilon. Und jetzt wieder das ganze Ding genommen und um Epsilon gleich 0 entwickelt, also Laurent-Reihe, ist immer dasselbe. Ja, und dann das konstante Zeugs von 0 bis 1 integriert, gibt natürlich einfach das Konstante. Und was dann noch übrig bleibt, das lässt sich sogar geschlossen lösen. Das ist sehr selten in dem Business, dass das mit, das habe ich auch letztes Mal angeschrieben, das brauchen wir aber im Moment nicht. Ja, das kann man ausxen, das gibt irgendwas mit Arcus-Tangens oder Area-Tangens, Hyperbolicus oder Log, wie auch immer man das ausdrückt. Wir brauchen es nachher zum Glück nur für p gleich 0. Und dann ist das natürlich auch wieder eine Konstante und trivial. Aber jetzt sehen wir schon wieder hier, der unendliche Teil, der gibt mir meinen... Aber zu beachten, der Counterterm, der entsteht natürlich aus allen drei Diagrammen. Das heißt, ich muss dieses Ding mal 3 nehmen. Ja, also ist das Delta Lambda MS1 für Einschleife. Das ist also gleich 3 mal, also das negative 3 mal das, was da steht. Ja, und da ist hier ein minus 1 durch Epsilon mal das, also habe ich ein plus 3 mal dieses 3 Lambda Quadrat, 32 Pi Quadrat. Ja, ich ziehe wieder nur den Polterm ab. Das ist mein Minimal Subtraction Scheme.
Das mu hoch 2 Epsilon ist einfach.
Das ist weg, weil ich habe ja um Laurent entwickelt. Also ich habe um Epsilon gleich 0 entwickelt. Natürlich gibt es hier noch weitere Terme in der Ordnung Epsilon, aber die gehen ja halt gegen 0 für Epsilon, gegen 0. Klar, das μ hoch Epsilon, wenn ich das nach Epsilon ableite, gibt es ein Log μ. Aber zum Glück mit, zusammen mit dem hier, das ist auch m² hoch Epsilon, ist das ganze Ding wieder dimensionslos. Ne? Also das sollte man immer haben, weil also gerade in dem Business ist es wichtig. Also der Peskin-Schröder hat es nicht und es ist fatal, finde ich. Ja. Ausgerechnet im Kapitel über Renormierungstheorie hat er da Logarithmen, die von einer massendimensionsbehafteten Größe abhängen. Das sollte nicht sein. Gut, das hatten wir eigentlich letztes Mal schon. Und jetzt will ich aber wenigstens in der Ordnung Lambda-Quadrat komplett sein. Und da gibt es halt dann noch Selbstenergiediagramme. Ja, also dann machen wir Ordnung Lambda Quadrat. Und naja, die nächsten in Loops sind natürlich Two-Loop-Diagramme und da stellt man schnell fest, zur Ordnung Lambda-Quadrat sind das alle für die Vierpunktfunktion. Ja, das Einzige, was ich in Two-Loop-Ordnung machen kann, ist, ich kann hier so ein Tetpol dran malen, aber das ist dann Lambda hoch 3. Ich will mich mal auf Lambda-Quadrat beschränken, aber beim Selbstenergiediagramm, da gibt es noch Lambda-Quadrat-Two-Loop-Diagramm und zwar zwei Sorten. Das eine ist, ja, das 2 soll wieder für Two-Loop stehen oder Lambda-Quadrat. Und das nenne ich mal das Diagramm A und das ist hier so ein Ding. Also da gibt es dann auch irgendwelche komischen Namen für, aber ich weiß nicht, was das hier jetzt ist. Also es gibt Daisys, Super-Daisys, Mickey-Mäuse und also alles Mögliche. Aber das ist ein relativ Alles ist gut noch. Ja, gut, jetzt wieder zählen. Das Ding hat am Ende einen Faktor ein Viertel. Wenn man das jetzt wieder auszählt. Ja, und dieses Sigma A2, also mit dem I hochgebracht, kommt raus. Ja, ich habe hier drei Propagatoren. Also kriege ich ein I hoch 3 und ein I Quadrat. Bleibt insgesamt ein Minus I dann übrig in der Schreibweise und dann habe ich hier also Lambda Quadrat Viertel. Lambda Quadrat Viertel. Dann natürlich meine zwei Loop-Integrale, DDL2. Dann habe ich einen Faktor μ hoch 4 minus d für jedes der Integrale, also das Quadrat davon, also μ hoch 8 minus 2d, was natürlich μ hoch 4 Epsilon gibt. Und dann habe ich meine Propagatoren da, das ist m und da sieht man, das ist sehr gutmütig, da brauche ich noch nicht mal Feynman-Parameter, weil das faktorisiert einfach. Und ich kann das wieder wie gehabt ausrechnen mit dieser Formel C8. Und das ganze Ding, ich brauche zum Glück nur den unendlichen Teil ausrechnen, weil ich hier jetzt aufhören will. Also ich habe, ist klar, wenn ich, ich habe zwei solche Integrale, das Produkt von zweien, da gibt es natürlich, beide gehen wie 1 durch Epsilon, also gibt es einen Beitrag mit 1 durch Epsilon Quadrat. Aufpassen, alle Faktoren richtig, Pi hoch 4 Epsilon Quadrat. Nochmal denselben Vorfaktor, 1024 und da sieht man schon, was passiert. Ja, plus irgendwas Endliches. Könnte ich natürlich naiv sagen, ich ziehe das auch einfach ab, weil das ist ja einfach eine divergente Konstante. Aber das ist nicht ganz richtig, weil in dem Diagramm verstecken sich zwei Subdivergenzen natürlich und die muss ich erst abziehen, bevor ich den Overall-Term habe. Und zwar gibt es sind natürlich beide One-Loop-Ordnung, klar, weil das, die habe ich auch ausgerechnet. Also ich habe einmal den hier. Und das ist jetzt ein Beitrag, das ist sozusagen das Diagramm, das ich hier oben zumache. Ja, und das heißt, das hier gibt mir einen, und dann ist die Vorschrift, wenn ich hier so eine Subdivergenz lokalisiert habe, dann mache ich die zu sowas hier, wobei hier ein, das ist hier sozusagen das Delta Lambda, was hier steht, das soll dieser Counterterm, Kopplungskonstanten-Counterterm, Vertex sein. Aber ich habe nur einen von den dreien hier. Also ist das Ding hier, ja, ist wieder wie ein Tadpol, nur statt Lambda steht Delta Lambda, aber es ist nur ein Drittel von der ganzen Miete. Drittel, dann waren eine 2 und halt dieser Tadpol. Wenn ich das alles ausrechne, also ich muss dann hier wieder irgendwo stand's mal da. Ich setze jetzt das hier ein, das sind Drittel, die 3 geht weg und alle Faktoren verziert, dann kommt da raus ein minus Lambda Quadrat ja, das ist erstmal das Epsilon, das kommt hierher aus dem Delta Lambda. Und dann hat der Tadpole selber natürlich auch noch ein Epsilon. Und jetzt brauche ich hier wirklich den vollen Tadpole-Term, weil der ja Das Ding hier ist ja, der Vorfaktor ist ja schon singulär, also brauche ich den ganzen Tadpole-Term. So, das war einer von diesen Counter-Termen. Dann hat man natürlich den hier noch. Ja, und hier habe ich das hier, jetzt muss ich den Massenterm, den muss ich natürlich jetzt auch störungstheoretisch als Vertex behandeln. Also das Ding ist hier, das Ding ist jetzt hier, das steht für minus I Delta M Quadrat halbe. Wenn ich dann jetzt wieder mein Counting mache, also hier muss man aufpassen, das ist zwar zweiter Ordnung, aber es sind zwei Vertices, da gibt es einen Zusatzfaktor 2, der das 2-Fakultät aus der Exponentialreihe cancelt. Also muss man auch noch aufpassen, dass man kombinatorische Faktoren von Potenzen verschiedener Vertices hat. Also alles diese Zählerei ist nicht so trivial. Egal, also jedenfalls kriegt man dann raus, hier unten steht ein normaler Vertex, also hat man ein I mein I Lambda Delta M1 Quadrat halber, also man muss natürlich immer den gesamten Counter, den Counterterm zu der Ordnung, die man hier eingeboxt hat, nehmen. Das ist also der One-Loop-Counterterm, den wir ausgerechnet haben. Und dann steht hier d hoch d l, ja, weil das ist dann hier das ist natürlich sowas wie diese Vierpunktfunktion hier. Und da habe ich dann noch natürlich μ hoch 2 Epsilon, also 4 minus d. Und jetzt wieder dasselbe Spiel, wieder diese Formel angewendet und Laurent entwickelt, gibt am Ende minus, jetzt setze ich das da ein, das Delta M1 Quadrat, das stand mal da irgendwo. Setze ich das also ein. Dann habe ich hier Lambda Quadrat durch ja, und jetzt haben wir sie, glaube ich, alle beieinander. Ja. Also man sieht hier, wenn ich die alle addiere, also wenn ich wie habe ich denn das jetzt genannt? Hä? Moment, irgendwie habe ich mich wieder vermurkst hier. Das ist. Das ist das Ding. Also irgendwo habe ich mich jetzt hier vertan. Moment lang. Ich habe mich hier irgendwie, aber ich bin nicht in der Zeile verrutscht. Wartet mal, also das ist jetzt hier unten das Ding. Ach, ich habe es andersrum aufgeschrieben, als ich es eben vorgeführt habe. Also das ist. Es ist eigentlich fast egal. Ich wollte nur zeigen, dass das. Und dann habe ich hier dieses, dieses Ding ist, jetzt sagt mal, bin ich jetzt, es kann doch nicht so schwer sein, das hier abzuschreiben. Das hier ist das hier und das ist natürlich Delta Sigma A1. So, und wenn ich das jetzt addiere, müsste ich eigentlich ich sammle jetzt alle divergenten Faktoren ein und es fehlt überall ein m Quadrat. Oh shit. Es war gestern zu spät, glaube ich. Es muss ja überall ein m Quadrat sein, klar. Und davon im Tensor, da fällt auch ein m Quadrat. Also jedenfalls cancelt sich ein Haufen weg. Insbesondere cancelt sich der Term weg mit den. Schreib den noch andersrum. Und dann, ja, dann sieht man es. Also, was habe ich? Ich habe ganz langsam 1024 Pi hoch 4 Epsilon. Sammeln wir es in Ruhe ein. Also ich habe von ganz da oben habe ich minus 2 Gamma plus 1 plus 2 mal den Log. Vom nächsten habe ich, stehen eigentlich überall Minus, na egal. Also jetzt habe ich hier, was habe ich hier? Ich habe ein Plus Gamma minus ln Und hier habe ich jetzt sagt man also irgendwie, ich bin heute. Nee, es passt nicht. Ich will ein Minus da haben. Und jetzt nochmal ganz, ganz langsam. Also, dieses Diagramm gibt. Es ist gerade umgedreht. Also, Minus Gamma stimmt und hier ein Plus. Und das Ding hier oben, das gibt es ist echt schwer, was von einem Stück Papier abzuschreiben. Also 1 durch Epsilon stimmt's denn jetzt endlich? Also nochmal. Also der Term proportional zu diesem Log, der muss verschwinden, sonst ist was falsch. Jetzt mal ganz langsam. Ich schreibe es euch auf. Ich kann das jetzt nicht an der Tafel. Also jedenfalls ist am Schluss ist dieser Term weg. Und es bleibt ein Overall übrig. Der bleibt übrig und müsste der nicht auch weggehen? Ich denke noch mal drüber nach.
Man hat doch in dem zweiten Termlogarithmus, in dem dritten und den obersten haben wir jetzt minus 2. Da legt sich doch genau auf, oder?
Ja, der soll sich ja auch auf.
Der Log hebt sich auf.
Das ist ganz wichtig, dass der Log-Term sich aufhebt. Die Gammas, die sollten auch weggehen. Gamma. Nochmal ganz langsam. Der kommt ja offensichtlich hierher. Und der da oben. Minus 1 plus Gamma. Ja, ist doch alles gut. Jetzt stimmt's doch. Aber eigentlich dachte ich, der Lambda-Epsilon-Quadrat, der müsste sich auch in seiner ganzen Pracht wegcanceln. Naja, also jedenfalls hat man diesen komischen Term 1 durch Epsilon mal log, der ist weg. Der Rest hebt sich wohl auch weg, also der ist auch komplett weg. Ja, weil ich hab einmal Plus und zweimal Minus. Und das ist auch nichts Böses. Der ist auch lokal, der hat keine Logs, den kann ich abziehen. Das ist halt ein Delta m Quadrat Zuloop ist dann halt entsprechend Plus Lambda Quadrat m Quadrat. Also ein vom Diagramm A, Vorsicht, das ist ja noch nicht fertig. Also eigentlich muss der auch verschwinden. Ja, und der ist komplett weg. Also der böse Term mit Logs, der ist komplett weg. Ne? Also hätte ich hier nur noch einen Massencounter-Term. Alles ist gut. Wie gesagt, man kann sich sehr leicht vermurksen mit irgendwelchen Zählfaktoren. Wenn man es dann noch falsch vom Blatt abschreibt, dann wird es ganz schlimm. Aber zum Glück gibt es solche, man kann sich das werden wir nächstes Mal machen. kann das Ganze ja auch noch anders aufziehen mit diesen Subdivergenzen. Und gar nicht dim rec machen. Da wird das Ganze ein bisschen klarer, durchsichtig. Es ist nur schwieriger zu rechnen. Deshalb diese dimensionale Regularisierung, da hat man erstmal alle Diagramme endlich. Und jetzt kommt halt der nächste, und der ist mal nicht trivial. Kommt nämlich dieses Sunset-Diagramm. Und der hängt jetzt mal wirklich von P ab. Also das minus I Sigma von P, das ist dieses Diagramm. Mit allen Zählfaktoren. Ja, also Lambda Quadrat, dann gibt es zwei von diesen Faktoren μ hoch 2 Epsilon, da ich ja zwei Loops habe, Sechstel. Ja, und dann gibt es zwei Loops. Wie habe ich den jetzt gebastelt? K und L, und das ist dann, hoffentlich habe ich es diesmal richtig, hier läuft dann ein K plus L plus P. Also jedenfalls ist das dann das hier. Und das ist ein ziemlich bösartiges Ding. Sieht harmlos aus auf den ersten Blick. Ja, aber es ist ziemlich böse. Wenn ich jetzt naiv einfach Feynman-Parametrisierung mache, das geht natürlich, weil es gibt ja da auch eine Formel mit drei Faktoren im Nenner. Aber wenn ich das mache, dann kommt raus, ich verstecke dann Divergenzen in diesen X. Also da muss ich ja, zwar habe ich zwei, habe ich also da die C16, die zweite Formel, da habe ich jetzt zwei Parameterintegrale über X und Y. Und wenn ich das einfach naiv mache, dann verstecke ich Divergenzen in den Parameterintegralen. Also wenn ich dann meine, kann ich meine zwei Impulsintegrale machen. Also zumindest kann ich die unendlichen Teile raustun. Die endlichen Teile sind irgendwelche komischen D-Logarithmen. Brauchen wir heutzutage nicht, wir können die numerisch ausrechnen, aber wenn ich es naiv mache, kriege ich divergente Feynman-Parameter-Integrale. Also gut, da brauchen wir erst ein paar Tricks. Aber was man jetzt schon sehen kann, ist, man kann diese Counterterm-Geschichte sich schon mal überlegen. Was hat man denn für Subdivergenzen? Ja, natürlich hat man diese Subdivergenz und man hat diese. Ja, und das kontrahiert natürlich dann zu, das gibt natürlich einen Counterterm. Das ist der One-Loop-Kopplungskonstanten-Counterterm in so einem Tetpol. Und der auch nochmal. Und da sieht man schon, aha, das sind genau zwei Diagramme, die sind genau die gleichen wie das eine hier oben. Das ist genau das gleiche Ding wie das hier. Ne? Und da sieht man, jetzt fügen die sich zusammen. Jetzt habe ich dreimal ein Drittel Delta Lambda ms, also habe ich einfach Delta Lambda ms halbe mal dieser Tetpol. Ja. Also in der Tat, wenn ich alle beide Diagramme auf einmal nehme, brauche ich einfach nur diesen Counterterm hier. Ja, alle zusammen gibt mir mein volles Delta Lambda halbe mal Tetpol. Ja, also es funktioniert alles, wenn man das alles zusammennimmt, ja, weil das sind genau die zwei Diagramme, die durch Vertauschen von Beinchen von dem da passieren, sozusagen. Also das funktioniert mit dem Counting. Ja, aber jetzt halt, wir müssen den unendlichen Term irgendwie extrahieren. Und ja, da gibt es halt Tricks. Den habe ich aus dem Ramon übrigens. Da findet sich die ganze Rechnung nur euklidisch. Wo ist es denn jetzt? Seite 166, Seite 100. Das ist nämlich hier noch ein bisschen korrigiert. Es gibt auch bald mal eine korrigierte Fassung von dem Kapitel hier zumindest. Ja, also, was man jetzt macht, sieht scheinbar sinnlos aus. Aber was irgendwie klar ist, ist, dass dieses Ding, das hängt sicherlich vom Impuls p ab. Oder also insgesamt ist es Lorentz-Invariant, also es ist eine Funktion von p². Und naja, es wird auch, wenn ich jetzt mal ganz naiv zähle, wenn ich das L-Integral mache, das ist halt gerade diese Vierpunktfunktion hier, die gibt mir irgendwas, was wie log p² durch μ² geht. Log sind gutmütig, die machen nichts divergent. Also was ich hier habe, ist ein log p²-Term mit einem k dabei und ein Integral über k. Also das gibt einen quadratisch divergenten Teil. Und der geht sicherlich wie p² und eine Konstante. Also ich habe auf jeden Fall zu erwarten, dass der unendliche Teil einen p²-Term gibt. Das ist die schlimmste Divergenz, die quadratische. Das ist ein Beitrag zur Wellenfunktionsrenormierung. Und dann wird es halt einen logarithmisch divergenten Teil geben, der wie m² geht. Und das kann man auseinanderdröseln, diese zwei Teile, indem man folgenden Trick macht. Man nimmt die Vierer-Divergenz bezüglich k von k μ, was natürlich d gibt, plus die Vierer-Divergenz von l μ, was natürlich auch d gibt, also habe ich 2d oder 4 Omega und das füge ich da jetzt ein einfach. Ich füge also eine 1 ein. Da diesen ganzen Krempel, dann habe ich von 4 Omega gibt 4 mal 6 durch Omega. Ja, die 6 mit der 4, dann habe ich das wieder kompensiert und jetzt meine Loop-Integrale. Ja, und jetzt halt diesen Operator da rein, d mü k. Bleibt aber erstmal noch ein Plus. Jetzt habe ich noch nichts gemacht und dann hier halt meine drei Propagatoren. Jetzt ist der Trick, da habe ich jetzt erstmal nichts gewonnen mit. Aber der Witz ist, wenn ich irgendwie eine Ableitung bilde nach k oder l, dann wird das Ganze netter. Weil wenn ich das nach k ableite, dann kriege ich ein k im Nenner mehr. Also beziehungsweise ich kriege irgendwas k mü über das Ding im Quadrat. Und das ist schön. Man hat zwar eigentlich nichts gemacht, aber man nimmt jetzt an, weil ich ja alles dimensional regularisiert habe und das ja die Integrale konvergent sind, kann ich hier ungestraft partiell integrieren. Also hier mache ich so eine partielle Integration, indem ich das hier rüber schaufle. Und dann gibt es ein Und zwischendurch kann ich auch mal Integrale shiften, ja, weil das alles ja jetzt nette konvergente Integrale sind. Ja, also wenn man das macht, dann kommt raus 3m². Da sieht man, der geht zwei Potenzen in L bzw. K besser, eine Potenz besser als das ursprüngliche. Natürlich hat man hier oben in dem Teil hat man also es geht um eine Ordnung insgesamt besser. Natürlich ist die Sache immer noch divergent für D gleich 4. Aber man hat das ganze Ding. Aus irgendeinem Grund langsam. Also man muss aufpassen, was man hier abschreibt. Also es kommt am Ende sowas raus. Ja, und das schreibe ich halt. Also das kommt von diesen Ableitungen, die ich darüber wälze. Das ist auch noch eine ganz schöne Rechnung. Dann habe ich hier was 3m² Sigma Twiddle 1. Ja, und das, klar, das P kann ich rausziehen und dann kriege ich dieses Sigma Twiddle 2. Ja, das wäre dann hier K plus LP. Und da sehe ich, naja, das ist der böseste Term, der ist linear divergent. Nicht mehr quadratisch, sondern nur noch linear, weil das eine P habe ich raus. Und der hier ist logarithmisch divergent. Ja. Wie sehe ich das, wenn ich nach L integriere, also den hier mit einer Konstanten, wenn ich den mir nach L integriere, kriege ich sogar was Endliches. Das geht dann wie 1 durch k Quadrat für große k. Und hier habe ich noch ein Integral. Ja, genau, ich habe insgesamt geht alles wie 1 durch k hoch 4 und ich habe noch ein Integral über k, das heißt, es ist in 4 Dimensionen logarithmisch divergent. Also ist das gutmütig und weil die Erfahrung zeigt, wenn ich in einem logarithmisch divergenten Term, wenn ich da Feynman-Parametrisierungen mache, dann sind die Feynman-Parameter, sind diese Feynman-Parameter-Integrale, sind die Singularitäten integrabel. Also braucht man da, kann man da jetzt naiv Ups. Also es ist eine ziemliche Viecherei, auch nur die divergenten Teile da zu extrahieren. Ja, also diesen aus irgendeinem Grund fange ich mit dem zweiten an, ist auch recht, also P mü habe ich denn da jetzt gemacht? Ah ja, also der Witz ist, man kann natürlich ja, genau. Also der Trick ist, erstmal kann man wieder eine Integrationsvariable shiften. Dieses Ding nenne ich mal K'. Und dann kommt am Ende raus, wird dann Zähler auch einfacher. Und dann kriegt der quadratische Teil, der kriegt ein einfaches K. Für das K' habe ich natürlich wieder K geschrieben. Der nächste Step ist, jetzt kann ich erstmal die L-Integration machen. Das ist ja jetzt wieder so ein, das ist ja jetzt wieder sowas wie diese Vierpunktfunktion, diese Einschleifen Vierpunktfunktion, die da drin steckt, diesen Subdiagramm. Ja. Aus irgendeinem Grund steht hier ganz explizit ein Plus. Wie kommt das? Also ich habe es, wie gesagt, ich habe es hier sogar extra hingetypt, also wird das schon stimmen. Ich kann die ganze Rechnung gern nochmal ausführlich nachvollziehen und es checken. Also ich hoffe mal, das ist alles richtig. Ja, wie gesagt, ich kann es gerne nochmal Ja, ich kann, ich checke, ich will es sowieso noch mal überarbeiten. Also habe ich nicht irgendwie insgesamt auch ein Minus? Wie gesagt, das x ich lieber auf dem Papier nach nochmal. Weil das ist. Ja, also jedenfalls kann man da jetzt ein Feynman-Parameter-Integral einführen. Ups. Und dann hier der Teil, der bleibt eh davor. Ne? Ja, und dann brauche ich nur das, was wir die ganze Zeit schon hatten. D hoch dl stimmt schon alles. Hoch d. Und dann. Das μ hoch 4 Epsilon, das Kp kann ich auch hier hin tun. Ja, und dann bleibt mir was übrig, das kann ich schreiben, also ein m1 Quadrat. Ich sage gleich, was das ist. Wobei das m1 Quadrat gleich ist m Quadrat. Also das ist bezüglich L eine Konstante und das ist ja schön, weil das kennen wir schon. Und das gibt mir dann ja, das ist wieder dieses C8, glaube ich, oder welches das war, dieses Standardintegral. So steht denn da plötzlich M2, das muss natürlich M1 heißen. Ach du Schande, K mal P. Ja, wir erinnern uns, da kam dann immer dieses 1 durch M hoch 2 Epsilon raus. Wobei das gemeinerweise von K abhängt. Ja, nicht vergessen, das hängt ja von K ab. Also müssen wir das Feynman-Parameter noch einen einführen. Oh je. Das habe ich jetzt gar nicht mehr hingeschrieben. Also ich hab jetzt gleich das Integral. Nee, habe ich gar nicht. Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich glaube, ich muss das nochmal völlig überarbeiten, dieses Skript 0 bis 1 dx. Also das habe ich doch noch hingeschrieben, 2 Pi hoch d. Ja, und dann also nach langem, langer Rechnerei. Ja, und jetzt sieht man hier, wo der tote Hund begraben sein kann bei solchen Parameterintegralen. Ein Haufen Schreiberei. Da sieht man schon, das wird sehr übel. Besonders übel ist, dass ja, habt ihr noch was? Ich muss es, ich rechne es nach. Ich muss es sowieso alles nochmal nachrechnen, sehe ich hier. Ja, also das ist eine ziemliche Viecherei, wie man sieht. Was eine ganz böse Sache ist, jetzt könnte ich ja sagen, jetzt gehe ich wieder her und mache mal einen Standardschritt und mache eine Laurent-Entwicklung um Epsilon, nur geht das hier nicht. Ja? Weil dieses Ding ist für Epsilon gleich 0, hat das ein 1 durch Ypsilon hier, was sich nirgends cancelt und das ist leider an der unteren Grenze divergent. Ja, weil 1 durch Ypsilon ist irgendwie log Ypsilon und das ist divergent. Aber es ist halt, wie diese Überlegung zeigt, nur logarithmisch divergent. Und naja, solange ich mein Epsilon endlich lasse, das ist für jedes Epsilon ein bisschen größer als 0, ist es konvergent. Also kann ich die ganze Geschichte partiell integrieren bezüglich Y. Also ich kann das jetzt auch nicht vorrechnen. Ich habe das hier natürlich verkürzt abgetippt. Also wenn man das ganze Ding, dann shiftet man auch nochmal k' gleich k minus yp und wenn man damit fertig ist und das alles aus x, dieses k-Integral, dann endet man bei diesem ganzen. Steht hier komischerweise Gamma. Ach nee, wisst ihr was, ich schreibe das Ergebnis hin. Das ist also ein ziemliches Gemurkse. Aber es ist dann noch relativ gnädig am Ende hier. Ja, man kann sich überzeugen, dass dieses Ding hier nicht irgendwo versteckte Unendlichkeiten enthält. Also die. Hier steht auch M2. Ja. Hast ja recht. Und das M2-Quadrat, das ist dieser, das ist ziemlich kompliziert, auch wieder ziemlich kompliziert. Ja, das hier, das kann man sich überzeugen, es gibt was Endliches. Aber irgend so ein D-Logarithmus, Benz Function, also. Es lässt sich aber numerisch, ich habe das mal in meiner Jugend, habe ich das mal numerisch geknackt alles und das geht also erstaunlich gut mit einfachsten Integrationsroutinen zu integrieren. Was uns jetzt hier interessiert, sind natürlich diese divergenten Terme. Und naja, das ist halt hier ein Wellenfunktions-Counterterm, den ich hier brauche. Ja, der ist gutmütig. Es sind keine irgendwie Epsilons mit irgendwelchen Log Ps oder so da übrig geblieben für dieses Integral. Aber denselben Spaß kann man auch für das Sigma Tividl 1 machen. Ach du liebe Zeit, das ist auch ein Riesenterm. Also, ich schreibe nur den unendlichen Term hin. 1 durch 4 Pi hoch 4. Ja, das erwarten wir. Hier gibt es überlappende Divergenzen in diesem Teil hier, diesen logarithmisch divergenten Teil, weil der kommt halt hier von diesen Dingern. Ja. Da, von diesen Subdivergenzen. Und der hat natürlich dann nicht triviale, nicht lokale Terme da in den divergenten Termen. Plus irgendwas Finite. Ich habe das auch noch hingeschrieben. Es gibt auch wieder so ein Zwei-Parameter-Feynman-Integral, aber den kann man auch wieder nur numerisch machen. Und man kann sich jetzt überzeugen, wenn ich die zusammenfasse, diese beiden gemeinen Ausdrücke, dann habe ich einen divergenten Teil, der sieht so aus. Ja, hier, das hier ist wirklich ohne m Quadrat, weil das steht hier, das m Quadrat. Also, wo war ich hier? Dann kommt das m Quadrat natürlich wieder rein, wie sich's gehört. Das gibt auch wieder 4 hoch 4. Das gibt dann auch wieder, was ist das? 4 hoch 4 sind 2 hoch 8 und das sind 2 hoch 9. Also jedenfalls kriegt man wieder 512, ja. Ich frage mich gerade, warum 512, aber gut, wird seine Gründe haben. Ja klar, die 2 ist klar. Ich erzähle es gleich. Es ist alles gut. Alles wird gut. Plus Feinheit. Ne? Und jetzt sieht man, aha, das ist böse, weil hier ist wieder sowas mit einem Log drin. Das ist zum Glück nicht irgendwas mit dem Log p Quadrat, aber es ist jedenfalls kein netter Term und es hängt von m ab. Ich mag es gerne, wenn die Counterterme nicht von m abhängen, weil dann wird es nachher leichter mit der Renormierungsgruppengleichung. Aber wir haben ja noch die beiden hier. Ja, hier von diese Subdivergenzen, die muss ich ja erst abziehen, bevor ich irgendwie den totalen Overall-Divergenz rausfinde. Und der cancelt wieder genau das. Ja, und der kommt zweimal vor, also habe ich auch die, warum ich nur 512 habe und nicht 1024. Wie sogar fast pünktlich. Bis nächste Woche.